Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Arbeiten in Fukushima unterbrochen. Zu groß ist die Gefahr, dass die Einsatzkräfte mit radioaktivem Wasser in Berührung kommen. Vergleich mit Altbundesrat Blocher. Der Streit rund um den Abgang des früheren Bundesanwalts Roschacher ist beigelegt. Später, die NATO übernimmt. Nur, was bedeutet das für die Militäraktion in Libyen? Und Toni Frisch, der Mann, der seit vielen Jahren Schweizer Katastropheneinsätze koordiniert, wird pensioniert und ist Gast im Tagesgespräch. Rendezvous am Freitag, am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Was ist passiert in den letzten Stunden? Das sagt uns jetzt Thomas Fuchs in den Nachrichten.
Zur Lage im japanischen Atomkraftwerk Fukushima bleibt auch heute Mittag vieles unklar. Wegen radioaktiv belastetem Wasser wurden die Arbeiter bei den Reaktoren 1 und 2 abgezogen. Unklar ist, ob die beiden Blöcke damit nicht mehr gekühlt werden. Ministerpräsident Kahn nannte die Lage weiterhin sehr ernst. Über der Schweiz sind erstmals Spuren radioaktiver Partikel aus Fukushima festgestellt worden. Die Spuren im Luftraum sind äußerst gering und stellen für die Bevölkerung keine Gefahr dar, wie das Bundesamt für Gesundheit, BAG, mitteilt. Die Messungen hätten ergeben, dass ein Kubikmeter Luft 140 Mikrobecquerel Jod 131 enthalten habe. Das sei 20.000 Mal weniger als der zulässige Grenzwert. Normalerweise gäbe es in der Luft auf dieser Höhe jedoch kein Jod 131. Die Messungen in Bodennähe zeigten Werte im Normalbereich. An ihrem Gipfel in Brüssel beraten die EU-Staats- und Regierungschefs zurzeit über die Folgen der Atomkatastrophe von Fukushima auf die europäischen Kernkraftwerke. Zur Diskussion stehen strengere Sicherheitsüberprüfungen nach einheitlichen Standards. Zuvor hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs über die Einzelheiten des Euro-Rettungsschirms geeinigt. Dafür sollen ab dem Jahr 2013 700 Milliarden Euro bereitstehen. Dieser dauerhafte Euro-Krisenmechanismus wird den heutigen provisorischen Fonds ersetzen. Genau gibt es ein Grundkapital von 80 Milliarden und Garantien von 620 Milliarden Euro. Der deutsche Beitrag ist mit 27% der größte. Auch Nicht-Euro-Länder beteiligen sich an dem Programm. In mehreren Städten Syriens haben Kritiker des Regimes versucht zu demonstrieren. In der Hauptstadt Damaskus ging die Polizei gegen etwa 200 Personen vor und verhaftete viele von ihnen, wie Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Anhänger von Präsident Assad gingen ebenfalls auf die Straße und stellten sich den Regimekritikern entgegen. Der Streit um eine Entschädigung für Altbundesrat Christoph Blocher wegen eines Komplottvorwurfs ist durch einen Vergleich beigelegt worden. Blocher habe die Klage zurückgezogen, teilt das Bundesgericht mit. Im Vergleich erklärt der Bundesrat, dass es den Beteiligten nie darum gegangen sei, Blocher ein Komplott zu unterstellen. Nach Blochers Ansicht hatten ihm die Bundesanwaltschaft und die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats unterstellt, er selber habe ein Komplott geplant, um so den damaligen Bundesanwalt Roschacher abzusetzen. Roschacher war 2006 von seinem Amt zurückgetreten. Der Schweizerische Arbeitgeberverband ist gegen gesetzliche Mindestlöhne, gegen einen schärferen Kündigungsschutz und gegen 6 Wochen Ferien. Das hat er vor den Medien in Bern bekräftigt. Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen dürfe nicht mit Angriffen auf die freie Lohngestaltung und die Kündigungsfreiheit eingeschränkt werden. Der Verband lehnt deshalb die Mindestlohninitiative des Gewerkschaftsbundes ab. Ebenso die Initiative der JUSO, die eine Lohnobergrenze verlangt. Die KOF, die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, rechnet in ihrem neuesten Ausblick für dieses Jahr mit einem Wachstum der Schweizer Wirtschaft von 2,8%. Die Nachfrage aus dem Ausland sei stark und die Konjunktur der Schweiz robust. Im Dezember hatte die KOF für das laufende Jahr erst mit 1,9% Wachstum gerechnet. Seit dem frühen Morgen ist der Straßenverkehr rund um den Zugersee praktisch lahmgelegt und die Lage wird noch weit in den Nachmittag nicht besser. Grund ist ein Verkehrsunfall auf der Autobahn bei Hünenberg. Ein Lastwagen war bei einer Baustelle auf die Gegenfahrbahn geraten und mit zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen mittelschwer und der Lastwagenchauffeur leicht verletzt.
12.36 Uhr. Was ist da los in Fukushima? Die Frage versuchen wir gleich zu klären. Und wir bekommen dann einen Eindruck von der Gemütslage von Schweizer AKW-Mitarbeitern.
Mir geht sicher anders auf gewisse Momente her oder auf Komponenten, aber nicht, dass ich unsicher werden würde, überhaupt nicht.
Besuch im Kernkraftwerk Güsken. Andere Schauplätze der Sendung: Brüssel. Neue Regeln ausschließlich für die Euro-Länder, das könnte für die EU als Ganzes schwierig werden. Syrien. Protesttag im autokratisch regierten Land, wir schalten zu unserer Nahost-Korrespondentin. Und Baden-Württemberg. Nach Fukushima steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das deutsche Bundesland bald grün regiert wird. Um eins, Fragen an Toni Frisch. Seit 30 Jahren für die Schweiz im Einsatz bei der Bewältigung von Katastrophen in aller Welt. So geht das Rendezvous weiter. Gleich.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.369 Punkten. Plus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 29,31 gehandelt, der Dollar zu 91,27 Rappen. Das Wetter. Heute bleibt es in der ganzen Schweiz sonnig, nur im Jura und an den westlichen Voralpen entstehen ein paar größere Quellwolken. Es ist warm mit 18 bis 21 Grad. Morgen Samstag scheint zunächst die Sonne. Später gibt es mehr Wolken und vereinzelt fällt gegen Abend kurz Regen. Am Sonntag gibt es wahrscheinlich einen Wechsel aus Sonne und Wolken und vor allem gegen Abend wird es gebietsweise nass. Die Höchsttemperaturen liegen beidseits der Alpen um 18 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Zentralschweiz bleibt die A4 zwischen der Verzweigung Rütihof und Cham nach einem Unfall bis mindestens um 15 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Ebenfalls gesperrt bleibt die Hauptstrasse zwischen Holzhäusern und Hünenberg. Rund um den Zugersee sowie von Luzern Richtung Zug und auch von Zürich Richtung Zug gibt es erhebliche Verkehrsprobleme und lange Rückstaus. Die Polizei bittet deshalb, das Gebiet großräumig zu umfahren und insbesondere die Regionen Rotkreuz, Zug und Cham zu meiden. Für Reisende zwischen Zürich und Luzern besteht in beiden Richtungen eine Umfahrungsmöglichkeit via Limmataler Kreuz und die Verzweigungen Wickertal und Rotsee. Dann Stau oder Behinderungen auch in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich zwischen Winterthur-Ohringen und Winterthur-Töss sowie Richtung St. Gallen zwischen Winterthur-Wülflingen und Winterthur-Ohringen und im Berner Oberland auf der A8 zwischen Spiez und Faulensee.
Die Notfallarbeiten an den havarierten Reaktoren in Fukushima werden offensichtlich immer schwieriger. Die Arbeiter kämpfen mit radioaktiv verstrahltem Wasser, das aus mindestens einem Reaktor ausgetreten ist. Wissenschaftsredaktor Christian Heuss.
Seit der Wasserstoffexplosion von letzter Woche gibt es Hinweise, dass der Sicherheitsbehälter von Reaktor 3 beschädigt sein könnte. Ob Radioaktivität über diese Beschädigung austritt, blieb bisher aber unklar. Nun haben sich zwei Arbeiter im Turbinenraum unter dem Reaktor mit radioaktiv verseuchtem Wasser lebensgefährlich verstrahlt. Die Radioaktivität im Wasser war 10.000 Mal höher als normal üblich. Ob dieses stark strahlende Wasser aus dem Sicherheitsbehälter ausgetreten oder aus dem Kühlbecken über dem Reaktor stammt, konnte die Betreiberfirma TEPCO bisher nicht sagen. Auch bei Reaktor 1 und 2 hat man offenbar heute Morgen radioaktiv stark belastetes Wasser gefunden. Die Arbeiten mussten zeitweise unterbrochen werden. Dieses radioaktive Wasser verschärft die Arbeitsbedingungen in der Notfallsituation rings um das Kraftwerk. Die japanische Aufsichtsbehörde ermahnte die Betreiberfirma TEPCO denn auch, die Strahlenschutzbestimmungen einzuhalten. So ist beispielsweise unverständlich, dass die beiden verstrahlten Arbeiter keine Schutzstiefel getragen haben und hochstrahlendes Wasser direkt in die Schuhe eingedrungen ist. Die beiden Arbeiter werden nun in einer Spezialklinik medizinisch versorgt.
Christian Heuss, mit Fukushima ist bei der Diskussion um die Atomenergie nichts mehr wie vorher. Auch bis vor kurzem glühende Befürworter von Atomkraftwerken stellen jetzt grundsätzliche Fragen, Fragen, mit denen nicht zuletzt jene konfrontiert sind, die Tag für Tag, Jahr raus, Jahr rein dort arbeiten, wo die Atomenergie herkommt. Freddy Gasser hat das Atomkraftwerk Gösgen besucht und mit den Leuten gesprochen, die dort arbeiten.
Jetzt dürft ihr noch in die Tasche schauen.
Das Empfangspersonal ist höflich, die Eingangskontrollen sind rigid.
Portemonnaie, Schlüssel, alles rein.
Dürft ihr auf der Seite noch?
Auf dem Gelände der Kernkraftwerke Gösgen AG summen die Transformatoren, wie sie immer summen. Die meisten der 500 Angestellten sind an ihren für Besucher nicht sichtbaren Arbeitsplätzen. Doch im größten Atomkraftwerk der Schweiz geht nur scheinbar alles seinen gewohnten Gang. Selbst Kraftwerkleiter Guido Meyer, seit 34 Jahren im AKW Gösgen tätig, ist nachdenklich.
Die ganz ersten Nachrichten haben mich natürlich schon betroffen gefühlt. Also ganz sicher mit dem Volk von Japan, das hat mich berührt.
Berührt, aber im Grundsatz hält er sich an die Erfahrungswerte. Nicht von Japan, sondern von Gösgen. Und an sein eigenes Engagement.
Ich bin hier in dieser Gegend aufgewachsen. Ich habe eine Familie, grössenordnung 2 bis 3 Kilometer von hier weg. Und ich würde alles dran setzen, wenn ich nur irgendwo einen Schwachpunkt finden würde in dieser Anlage, dass der behoben wird.
Trotzdem, den Super-GAU im Atomkraftwerk Fukushima haben die Angestellten des AKW Gösgen nicht einfach registriert und dann ad acta gelegt. Ob Chemielaborantin, Ausbildungschef oder Schlosser, alle stellen sich jetzt neuen Fragen.
Ja, man fragt sich sicher in erster Linie, wie das in Japan weitergeht, was für Auswirkungen hat auf die Leute, die dort 1:1 betroffen sind.
Ich habe grosses Vertrauen, nicht zu viel, ich habe gutes Vertrauen, aber auch einen gewissen Respekt in Technik. Das stimmt schon.
Man geht sicher anders auf gewisse Momente hin oder auf Komponenten, aber nicht, dass ich unsicher werden würde, überhaupt nicht.
Pikettingenieur Beat Meyer führt den Besucher über den Vorplatz zum Kern des AKW Gösgen.
Also wir begeben uns jetzt ins Schaltanlagengebäude, wo es eigentlich das zentrale Hirn und der Überwachungsraum vom Kernkraftwerk eingebaut ist mit dem Kommandoraum.
Im Kommandoraum fällt das gedämpfte Murmeln auf, Spannteppich, holzfurnierte Wände, übersät mit Kontrolllämpchen, Monitoren, Messinstrumenten aller Art. Hans Uhlmann, seit 23 Jahren im AKW Gösgen und Schichtchef hier im Kommandoraum, auch er denkt immer wieder an Japan.
Wir hinterfragen die Sache natürlich schon. Aber ich glaube eben, im Verhältnis nachher mit Hochwasser sind wir jetzt gerade hier in Gösgen weniger eigentlich gefährdet. Erdbeben in dem Mass auch nicht. Aber wie gesagt, man macht sich sicher Gedanken, was ist.
In Japan kämpfen Angestellte inzwischen unter lebensbedrohlichen Bedingungen, die radioaktiv verstrahlten Reaktoren wieder in den Griff zu bekommen. Würden die Angestellten in Gösgen ein solch unvorstellbar großes Risiko auch auf sich nehmen? Im Fall des äußersten Katastrophenfalles?
Wir leben mit dem Werk und wir versuchen natürlich, so viel wie möglich zu kämpfen. Ich denke, es ist jeder Katastrophe auch so. Es wird sicher auch gewisse Sicherheitsmassnahmen geben. Aber dass jetzt hier gerade alle nicht mehr rum wären oder ich mit, würde sagen, nein, dann mache ich nicht mit. Das hat ganz Sinn nicht.
Das ist eine ganz schwierige Frage. Also, aber wir haben auch sehr grosse Betroffenheit wegen den Leuten, die dort vor Ort sind, weil wir wissen ungefähr, was auf die zukommt und was die erwarten können und so. Und das ist also ganz schwierig zu sagen. Ich weiss eigentlich nicht, ich kann es nicht so zum Bauch sagen, wie ich würde reagieren auf solche Situationen. Ja.
Na, das denke ich, das kann ich nicht beurteilen. Also das ist eine Situation, wo auch niemand kann richtig sagen kann, wie es ist, wenn es so weit wäre.
Aber Vertrauen verloren? Nein, das haben Sie im AKW Gösgen nicht.
Nein, absolut nicht. Weil ich weiss ja auch, was wir machen hier, wie wir arbeiten. Und ich kenne auch die Anlage sehr gut.
Ich kenne die Fahrzeuge von dieser Anlage und ich kenne auch teilweise die Unterschiede zu den Anlagen in Fukushima.
Draußen am Rand des Kühlturms hat der Gärtner alte Thuja-Büsche über die Jahre immer weiter kunstvoll zurechtgestutzt. Sie erinnern an japanische Ziergärten.
Das war außergewöhnlich. Altbundesrat Christoph Blocher verklagte die Eidgenossenschaft auf 10.000 Franken. Der Grund: Er fühle sich massiv in seiner Ehre verletzt, das in Zusammenhang mit Äußerungen der Geschäftsprüfungskommission rund um die Affäre Roschacher vor 4 Jahren. Jetzt ist dieser juristische Streit beigelegt. Die offizielle Schweiz und der ehemalige Justizminister haben sich vor Bundesgericht in einem Vergleich geeinigt. Alexander Sauter.
Entschuldigung, war nicht so gemeint. Etwa so lässt sich der Vergleich zwischen der Eidgenossenschaft und ihrem ehemaligen Justizminister Christoph Blocher zusammenfassen. Konkret geht es um die hektischen Herbsttage im September vor 4 Jahren. Die Geschäftsprüfungskommission GPK präsentierte damals ihren Bericht zum Abgang des Bundesanwaltes Valentin Roschacher. Der Verdacht stand im Raum, dass es einen Komplott zur Absetzung des Bundesanwaltes gegeben haben könnte. GPK-Mitglied Lucrezia Meyer-Schatz nahm damals Bezug auf die sogenannten Hollenweger-Papiere.
Bei diesen Dokumenten, die für die GPK von Bedeutung sind, handelt es sich wahrscheinlich um einen Zeitplan zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbehandlung der Absetzung des Bundesanwaltes.
So Lucrezia Meyer-Schatz vor 4 Jahren. Christoph Blocher wurde kurze Zeit später nicht mehr als Bundesrat wiedergewählt und klagte vor Bundesgericht. Er sei in seiner Ehre verletzt worden, weil der Eindruck entstanden sei, er hätte etwas mit einem möglichen Komplott gegen den Bundesanwalt zu tun. 10.000 Franken wollte deshalb Christoph Blocher als Genugtuung von der Eidgenossenschaft. Geld bekommt der ehemalige Justizminister nun nicht, dafür ein vorsorgliches Bedauern. In dem heute veröffentlichten Vergleich heißt es, die Eidgenossenschaft habe Christoph Blocher nie eines Komplotts bezichtigen wollen. Und weiter:
Sollte ein anderer Eindruck in der Öffentlichkeit entstanden sein, würde die Schweizerische Eidgenossenschaft dies bedauern.
Christoph Blocher zeigte sich heute auf Anfrage zufrieden mit dem Vergleich. Es sei ihm lediglich darum gegangen, festzuhalten, dass er nichts mit einem Komplott zu tun habe. Seine Klage habe er nun zurückgezogen. Damit ist die Affäre Blocher-Roschacher definitiv zu Ende. Und trotzdem dürfte das Thema nicht ganz vom Tisch sein. In 2 Wochen steht nämlich der Ex-Bankier Oskar Hollenweger vor Gericht, also der Mann, bei dem die angeblichen Komplottpläne gefunden wurden. Hollenweger muss aber nicht wegen des angeblichen Komplotts vor den Richter, sondern wegen dem Vorwurf der Geldwäscherei.
Rendezvous 12:01. Die EU-Länder rücken wirtschafts- und finanzpolitisch zusammen, damit der Euro stabiler wird. Darum die vielen Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro, die der EU-Gipfel letzte Nacht beschlossen hat. Aber viele Maßnahmen betreffen eben nur die Euro-Länder und das könnte der EU als Ganzes längerfristig noch Kopfzerbrechen bereiten, sagt unser EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Noch ist die EU-Wirtschaftsregierung nicht in trockenen Tüchern. Noch müssen die vielen Vorlagen zur besseren Abstimmung und schärferen Überwachung der Wirtschaftspolitik der EU-Länder durch das EU-Parlament. Und dort liegen bereits 2000 Änderungsvorschläge vor. Viele zielen darauf ab, noch schärfer gegen Schulden und Defizitsünder vorzugehen. Und viele darauf, die Wirtschaftspolitik noch stärker zu vergemeinschaften. Verbessern kann man immer. Was die EU-Staats- und Regierungschefs aber gestern vorgelegt haben, ist schon beachtlich. In Zukunft soll Brüssel nicht mehr nur gegen Länder vorgehen, die zu hohe Defizite schreiben, sondern auch gegen Länder, die ihre Schulden nicht unter die erlaubte Obergrenze drücken. Die Kommission soll früher eingreifen, Bußen werden wahrscheinlicher. Auch soll die Kommission neu die Wirtschaftskraft der EU-Länder beobachten. Sie soll darauf hinweisen, wenn ein Land an Wettbewerbsfähigkeit verliert oder umgekehrt massiv mehr exportiert als importiert. Und neu sollen sogar Sanktionen drohen, wenn ein Land ein Ungleichgewichtsrisiko darstellt, wobei man Defizite eher ins Visier nehmen will als Überschüsse. Mit solchen Sanktionen müssen aber nur die 17 Euro-Länder rechnen. Und der sogenannte Pakt für den Euro ist zwar auch für die Nicht-Euro-Länder offen, aber Großbritannien, Schweden, Tschechien und Ungarn wollen sich nicht anschließen. Mit diesem Pakt verpflichten sich die übrigen Länder zu wirtschafts- und sozialpolitischen Zielen, die über die Koordination innerhalb der EU hinausgehen. Einmal im Jahr wollen sie sich treffen und ihre Ziele festlegen. Das sorgt bei manchen Beobachtern aus Nicht-Euro-Ländern für Nervosität. Sie wittern in diesem Pakt einen Schritt hin zu einer noch viel weitergehenden wirtschaftspolitischen Integration. Nicht heute oder morgen, aber vielleicht in 5 oder 10 Jahren könnten bei den Treffen der Paktländer die wichtigen Entscheidungen fallen und der Euro für alle 27 EU-Länder zunehmend unvermeidlich werden. Noch wirkt der Pakt aber harmlos, vage Ziele, keine Sanktionen. Vielleicht stirbt er an seiner Unverbindlichkeit. Hankerum, was heute EU heißt, fing vor 60 Jahren auch klein an, als ein Verband für den freien Handel von Kohle und Stahl.
Seit Tagen regt sich auch in Syrien die Opposition, vor allem in der Stadt Deraa, südlich von Damaskus. Immer wieder hat das Regime von Präsident Assad solche Demos gewaltsam aufgelöst. Gestern aber jetzt Reformen angekündigt. Reformen, Maßnahmen gegen die Korruption etwa oder Lohnerhöhungen. Der Opposition geht das viel zu wenig weit. Sie hat nach dem heutigen Freitagsgebet zu großen Protesten aufgerufen. Zugeschaltet ist uns jetzt Nahostkorrespondentin Irin Meyer. Irin Meyer, ist es der Opposition heute gelungen, die Proteste auszuweiten?
Was man zur Stunde weiß, ist, dass in Deraa, der Stadt im Süden Syriens, ein Trauerzug durch die Stadt zieht mit sehr vielen Menschen. Es werden die Toten begraben, die dem exzessiven gewalttätigen Polizeieinsatz der letzten Tage zum Opfer gefallen sind. Augenzeugen berichten, die Spannung in der Stadt sei groß, aber Polizei und Sicherheitskräfte seien total abgezogen worden. Das Regime setzt offenbar im Moment dort auf Deeskalation. Und so werden ja auch die Reformversprechen von gestern interpretiert. Aus der syrischen Hauptstadt Damaskus wird gemeldet, es hätten etwa 200 Personen demonstriert. Diese kleine Kundgebung sei aber von der Polizei sehr schnell auseinandergetrieben und mehrere Personen verhaftet worden. Aus anderen Städten haben wir bis jetzt nichts gehört.
Also Sie sagen, man weiß noch relativ wenig, wie das Regime reagiert. Aber was würden Sie sagen, was gibt es da für Szenarien, wenn die Proteste jetzt weitergehen und sich ausweiten?
Assad und seine Entourage haben 2 Optionen. Entweder es gibt in Syrien sehr schnell einen dramatischen politischen Wandel, das heißt, die gestern versprochenen politischen Reformen werden schnell umgesetzt, inklusive Aufhebung des Ausnahmezustandes, oder dann gibt es noch mehr Repression und dann vielleicht später wirklich eine gewalttätige Explosion, die das Land mit seinen unterschiedlichen konfessionellen Gruppen zerreißen könnte. Das Reformversprechen könnte eher darauf hindeuten, dass Assad sein politisches Überleben in einem friedlichen, wenn auch für das Regime natürlich riskanten Wandel sieht und dass er, wie auch die meisten Syrer, sehr große Angst hat vor einem Libyen-Szenario.
Die Opposition will Reformen, aber eben sofort, stellt aber Präsident Assad als Person nicht in Frage. Warum nicht?
Weil er immer noch ziemlich Kredit genießt bei der Bevölkerung und relativ populär ist. Er scheut zum Beispiel den Kontakt mit den Bürgern nicht, anders als andere Autokraten. Als er vor 11 Jahren die Macht von seinem Vater Hafez al-Assad erbte, versprach er zwar große Reformen, setzte sie nicht um. Die Syrer haben darauf lange mit Nachsicht reagiert, aus verschiedenen Gründen. Erstens glaubten sie, Assad könne sich gegen den mächtigen Geheimdienstapparat nicht durchsetzen. Und dann war Syrien auch all die Jahre außenpolitisch extrem unter Druck, isoliert und mit Sanktionen belegt. Aber jetzt konzentrieren sich die Syrer auf ihr eigenes Leben, auf die Misere im Innern des Landes, auf die ganze Repression. Und jetzt muss Assad liefern, wenn er seine Popularität halten will.
Nahost-Korrespondentin Irin Meyer über die Entwicklungen in Syrien. Jetzt wechseln wir den Schauplatz nach Libyen. Die NATO übernimmt also den Militäreinsatz über Libyen, die Durchsetzung der Flugverbotszone, die Seeblockade, der Schutz der Zivilbevölkerung werden ab jetzt vom Militärbündnis aus Brüssel her kommandiert. Unser Auslandredaktor Friedrich Steiger ist zurzeit in Brüssel am NATO-Hauptsitz. Ich fragte ihn, was dieser Kommandowechsel denn nun ändert.
Der Hauptunterschied ist, dass das Kommando nicht mehr bei den Amerikanern liegt, denn die hatten das nämlich de facto inne, auch wenn das nach außen nicht so sichtbar gemacht wurde. Aber die Amerikaner haben ganz klar signalisiert, dass sie dieses Kommando nicht mehr länger führen wollen. Sie möchten sich auch militärisch möglichst ein Stück weit zurückziehen, wie weit sie das dann tun werden, ob sie tatsächlich keine Flugzeuge mehr stellen und nur noch dort unterstützend dabei sind, wo sie spezielle technische Fähigkeiten haben, Luftüberwachung, Sachen, beispielsweise Zielfokussierung und solche Dinge. Das ist eine andere Frage. Und nachdem die Amerikaner Nein gesagt haben, gab es eigentlich nur eine ernsthafte Alternative. Dass Frankreich, was es selber gerne getan hätte, die Führung übernommen hätte, das wurde von sehr vielen anderen Staaten abgelehnt. Frankreich wäre damit wohl auch überfordert gewesen. Also bleibt die NATO. Und die NATO hat natürlich die Koordinationserfahrung, auch in anderen Konflikten von Kosovo bis Afghanistan, und ist daher die logische, die plausible Alternative.
Jetzt ist es aber auch so, dass bei der NATO 28 Staaten dabei sind. Bei wichtigen Entscheidungen gilt das Prinzip der Einstimmigkeit. Macht das den ganzen Einsatz nicht auch komplizierter?
Es macht ihn natürlich komplizierter, das ist klar. Je mehr mitreden, umso schwieriger wird es. Aber es ist auch verständlich, dass Länder, gerade auch kleine Länder wie Belgien, wie Norwegen, wie Dänemark, die auch einen Beitrag leisten, die auch Flugzeuge zur Verfügung stehen, dass die sagen, wenn wir schon mitmachen, möchten wir auch etwas zu sagen haben. Und der Vorteil einer NATO-Führung ist natürlich auch, der ganze Einsatzwert am Ende, wenn dann jeweils entschieden ist, irgendwo auch konsensfähiger, politisch breit abgestützter, als wenn nur ein Land oder eine kleine Koalition von Ländern diesen Einsatz führen.
Bis jetzt ist der Einsatz von Bodentruppen offiziell kein Thema. Das UNO-Mandat des Sicherheitsrats sieht das auch nicht vor. Trotzdem, die Frage wird sich möglicherweise früher oder später stellen. Dass jetzt der Einsatz von der NATO angeführt wird, macht das Ihrer Ansicht nach den Einsatz von Bodentruppen wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich?
Es macht ihn ausgesprochen weniger wahrscheinlich, und zwar genau wegen des angesprochenen Konsensprinzips. Es wird praktisch unmöglich sein, dass alle Länder einverstanden sind mit diesem Einsatz von Bodentruppen. Eine ganz klare Mehrheit der NATO-Länder ist strikte dagegen. Offiziell sind sogar alle NATO-Länder strikte dagegen. Also Bodentruppen unter NATO-Führung ist zumindest nach jetzigem Erkenntnisstand und nach der jetzigen Situation fast undenkbar.
Sagt Fredrik Steiger. Übermorgen ist in Baden-Württemberg Wahltag. Und es wird spannend im Nachbarland. Mit der Atomkatastrophe in Japan ist der politische Streit um die Energiezukunft noch heftiger geworden. Dass dieses Thema so prominent geworden ist, kommt der CDU ungelegen. Die CDU könnte zum ersten Mal in 57 Jahren im Bundesland mit der langen Grenze zur Schweiz die Macht verlieren. Kaspar Selg über das Wahlkampfthema Energie am Beispiel des kleinen Städtchens Schwäbisch Hall.
Schwäbisch Hall ist ein wunderschönes mittelalterliches Städtchen, 100 Kilometer nordöstlich von Stuttgart an einem Fluss namens Kocher gelegen. Riegelhäuser aus dem 14. Jahrhundert, schmucke Cafés, Restaurants und jede Menge saubere Energie aus ganz natürlichen Quellen. Die 1000 Schweine des Bauern Michael Reber liefern nicht nur prima Schinken, sondern sie heizen vor allem das Quartier Teurers Hof auf angenehme Wohntemperatur. Plus, diese Schweine liefern Strom. All das mit ihrer Gülle. Die wird draußen vor dem Hof mit Mais und Heuresten angereichert und in immensen Bottichen wunderbar aufgewärmt, bis sie Biogas abgibt. Das ist Treibstoff. Das Problem dabei, die Schweinezucht und das Quartier, das die Energie braucht, liegen 6 Kilometer auseinander. Und die Lösung lautete, eine 6 Kilometer lange Schweine-Biogas-Pipeline. Am Ende der Biogasleitung im Wohnquartier Teurershof brummt es jetzt. Hier verbrennt ein Motor das ganze Schweinegas und verwandelt es zu Elektrizität. Und die Hitze, die dabei entsteht, zu Heizwärme, zu Fernwärme. Ende dieses Jahres wird die Hälfte des ganzen Treibstoffes für dieses Quartier Biogas sein. Und was drüben auf dem Bauernhof nach dem ganzen Prozess übrig bleibt, ist nicht mehr stinkende Brühe, sondern fast geruchfreier, sehr hochwertiger Dünger. All das sei Teil eines ehrgeizigen Projektes, sagt Bürgermeister Hermann Josef Pellgrim.
Wir haben ein ganz klares Ziel. Wir wollen 2030 100% erneuerbare Energien erreichen. Und dazu sind natürlich viele Schritte erforderlich.
Nicht nur die Pipeline von Bauer Rebers Schweinezucht ins Wohnquartier. Schwäbisch Hall, die Energiestadt des Monats, will noch mehr. Die Stadtwerke sollen den Bewohnern Strom, Wasser und Wärme ökologisch optimal produziert zu günstigen Preisen anliefern. Der Wind soll dafür genutzt werden, das Wasser, Holz. Aber sicher nicht Atomkraft, sagte SPD-Bürgermeister Pellgrim mir schon vor der Katastrophe in Japan. und schnitt damit das eine, damals schon kontroverse Wahlkampfthema an, die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke, welche von CDU und FDP in Berlin im Herbst durchgesetzt worden war und gegen die sich SPD und Grüne damals heftig gewehrt hatten. Die wurde nach Fukushima natürlich zur großen Hypothek für die Regierungsparteien in Berlin und Stuttgart. Atomkraft ist im Moment das dominierende Thema in Baden-Württemberg und es könnte der Regierung ihre Mehrheit kosten. Denn es kommt ein zweites Erschwerendes hinzu. Ministerpräsident Mappus, CDU, hat im Dezember im Alleingang, ohne das Parlament einzubeziehen, offenbar auch ohne die zuständigen Ministergebühren zu Wort kommen zu lassen, den Energiekonzern EnBW zurückgekauft. Ein Milliardengeschäft. Diese Energie Baden-Württemberg war erst vor 10 Jahren privatisiert worden, gehörte seither der Electricité de France und betreibt Atomkraftwerke. Mappus, ein bis dato leidenschaftlicher Befürworter der Atomkraft, kaufte den Betrieb zurück, mit zweifelhaftem Vorgehen, schon das gab zu reden, für einen möglicherweise übersetzten Preis, auch das gibt zu reden, und mit der Katastrophe in Japan hat sich dieses Geschäft nun doppelt und dreifach gegen ihn gedreht. Wenn nicht alle Zeichen trügen, wird Energie, Atomenergie, ein entscheidendes Thema sein am Sonntag. Eines, das nach 57 Jahren zum ersten Mal eine andere Partei an die Macht in Baden-Württemberg bringen könnte. Und möglicherweise mit Winfried Kretschmann gleich auch noch zum ersten Mal einen Grünen an die Spitze einer deutschen Landesregierung. Bürgermeister Pellgrim in seinem malerischen Rathaus von Schwäbisch Hall würde sich darüber angesichts seiner grünen Energiepolitik kaum beklagen, auch wenn ihm, dem Sozialdemokraten, ein SPD-Sieg natürlich noch lieber wäre.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.